Es wird keine Punktlandung geben. Der Flossbach von Storch Podcast. Die US-Inflationsdynamik schwächt sich ab. Ganz zur Freude von US-Notenbankpräsident Powell, der ein 2%-Inflationsziel anstrebt. Doch es gibt gute Gründe, die 2% nicht zu genau zu nehmen. Die Richtung stimmt. In den USA hat der Preisdruck im vergangenen Jahr spürbar nachgelassen. Dabei fällt der Rückgang der Preissteigerungsraten mal mehr, mal weniger stark aus, je nachdem, welche Inflationsrate man gerade betrachtet. Gemessen am US Consumer Price Index CPI lag die US-Inflation im Dezember 2023 bei 3,3%. Gemäß Personal Consumption Expenditures Price Index PCE bewegte sich die Inflation in den USA mit 2,6% schon deutlich näher am 2%-Ziel. Damit aber nicht genug. Wer jetzt noch die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausblenden möchte, um eventuell einen besseren Eindruck vom zugrunde liegenden Inflationsdruck zu bekommen, kann noch einen Blick auf die Kerninflationsraten werfen. Diese fielen mit 2,9% PCE bzw. 3,9% CPI höher aus als die jeweiligen Headline-Inflationsraten. Ein Inflationsziel, zwei Preisindizes und vier relevante Inflationsdatenpunkte. Passt das zusammen? Wo die Fallstricke bei der Inflationsberechnung liegen und was das für Geldpolitik im Allgemeinen bedeutet? Bei der Inflationsmessung gibt es verschiedene Parameter, an denen sich drehen lässt. Ein relevanter Unterschied zwischen den zwei großen US-Preisindizes besteht beispielsweise in dem betrachteten Warenkorb. So fließen die Wohnkosten für Mieter und Eigentümer mit einem Gewicht von mehr als 30% in den CPI-Warenkorb ein. Beim konkurrierenden PCE-Index sind es hingegen weniger als 20%. Aber nicht nur die Gewichtung ansonsten gleicher Güter und Dienstleistungen kann sich unterscheiden. Auch der Betrachtungsumfang weicht beim Vergleich der beiden Indizes spürbar voneinander ab. Rund 25% des PCE-Warenkorbs werden vom CPI überhaupt nicht erfasst. Während der CPI im Grunde genommen nur die Ausgaben erfasst, die direkt aus der Tasche der Verbraucher gezahlt werden müssen, geht der PCE-Index einen Schritt weiter. Er erfasst beispielsweise auch Gesundheitsausgaben, die im Rahmen von Medicare, einem US-Krankenversicherungsprogramm für ausgewählte Bevölkerungsgruppen, übernommen werden. Daneben existieren weitere Unterschiede. Sorgen all diese Differenzen aber dafür, dass einer der beiden Preisindizes als genauer oder zuverlässiger angesehen werden kann? Nein, lautet die kurze Antwort. Vielmehr gilt es, die Vorzüge und Nachteile des jeweiligen Preisindexes abzuwägen. Der PCE-Index bietet unter anderem den Vorteil, dass er mehr Ausgaben abdeckt und somit breiter aufgestellt ist. Das ist auch ein wesentlicher Grund dafür, dass die US-Notenbank die Betrachtung des PCE-Index für ihre geldpolitischen Zwecke gegenüber dem CPI präferiert. Doch auch der US Consumer Price Index hat seine Vorzüge. Und das nicht nur, weil er allgemein bekannt ist und sich die Leistungserhöhungen der US-Sozialversicherung seit 1975 an seiner Preisentwicklung orientieren. Weil der CPI im Gegensatz zum PCE enger gefasst ist und sich vor allem die direkten Konsumentenausgaben anschaut, kann er ein besseres Gefühl für die gefühlte Inflation beim US-Verbraucher vermitteln. Ein Faktor, den auch eine US-Notenbank bei der Steuerung von Inflation und Inflationserwartungen nicht einfach ausblenden kann. Als wäre es aus Sicht von Statistikern und Geldpolitikern nicht schon anspruchsvoll genug, über die Zusammensetzung der betrachteten Warenkörbe und die bestmögliche Formel zur Inflationsberechnung zu diskutieren, zeigen sich in der Praxis noch weitere Probleme. So ist es nämlich gar nicht so einfach, die Preisentwicklung der betrachteten Waren und Dienstleistungen stets passgenau zu erfassen. Ein Beispiel ist der technologische Fortschritt. Möglicherweise stellt Ihr Arbeitgeber Ihnen im kommenden Jahr einen neuen Arbeitslaptop bereit. Die Kosten für diesen Laptop könnten in diesem Beispiel 40% höher ausfallen als beim letzten Laptopkauf vor 4 Jahren. Also 40% Inflation in 4 Jahren? Eher nicht. Vielmehr versuchen Statistiker zu unterscheiden zwischen einem inflationsbedingten Preisanstieg und der Tatsache, dass die höheren Kosten in großen Teilen auch dadurch gerechtfertigt werden können, dass der neue Laptop deutlich leistungsfähiger ist. In diesen Fällen können Statistiker anhand der Leistungseckdaten eine gute Qualitätsbereinigung vornehmen. Das funktioniert aber nicht immer. So etwa bei den hochrelevanten Verbraucherpreis-Inflationsdaten zum selbstgenutzten Wohneigentum. Hier existieren verschiedene Ansätze zur Preismessung. In den USA und Japan werden die Kosten für selbstgenutztes Wohneigentum durch einen Mietäquivalenzansatz erfasst. Es wird also auf die Mietpreisentwicklung bei vergleichbaren Objekten geschaut. In Australien und Neuseeland werden die Kosten für selbstgenutztes Wohneigentum anhand der Baupreisentwicklung geschätzt. In Kanada und Schweden wird versucht, die Kostenentwicklung für Abnutzung und Verschleiß beim Bewohnen einer Immobilie zu schätzen. Und in der Eurozone? Hier werden die Kosten für selbstgenutztes Wohneigentum bislang überhaupt noch nicht in den Daten zur Verbraucherpreisinflation erfasst. Und das, obwohl die Eigentümerquote in 17 der 20 Euro-Länder rund 70% oder mehr beträgt. Wer oberflächlich auf das 2% Inflationsziel zahlreicher Notenbanken schaut, könnte dem Irrglauben unterliegen, dass sich Inflation punktgenau auf die Nachkommastelle steuern ließe. De facto ist dies aber kaum möglich. Zahlreiche Faktoren der Inflationsmessung und der Inflationsberechnung sind nicht in Stein gemeißelt. Wie hoch sind etwa die Kosten fürs Wohnen im Verbraucherpreisindex zu gewichten? Und wie lassen sich die Wohnkosten für Eigenheimbesitzer bestmöglich erfassen? Alles Faktoren, die dem Wunsch nach einer allzu präzisen Inflationssteuerung entgegenwirken. Viele Notenbanken tragen diesem Umstand auch Rechnung, indem sie kein Punktinflationsziel, sondern eine Inflationsbandbreite ansteuern. Die Schweizerische Nationalbank definiert Preisstabilität als einen Anstieg der Konsumentenpreise von weniger als 2%. Die Reserve Bank of Australia strebt eine Inflationsbandbreite von 2-3% an. Es ist letztlich aber auch nicht entscheidend, wie das Inflationsziel im Detail ausgelegt wird und wie die Inflationsberechnung final erfolgt. Denn eine Punktlandung kann es bei der Inflationssteuerung durch die Notenbanken ohnehin nicht geben. Dafür existieren wohl zu viele Unwägbarkeiten. Rechtlicher Hinweis: Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland, Österreich, Luxemburg und in der Schweiz. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von Flossbach von Storch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Zukunftserwartung von Flossbach von Storch wider, können aber erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung, Übernahme in andere Webseite, der Veröffentlichung ganz oder teilweise in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Flossbach von Storch zulässig. Ein umfangreiches Glossar zu Themen und Begriffen finden Sie auf www.flossbachvonstorch.com/glossar/. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken-, gewerblichen sowie wettbewerbsrechtlichen Schutzrechten. Copyright 2020 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.